Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.
Musik, Radio oder Podcasts. Wir hören täglich Inhalte in unterschiedlichen Medienformaten. Diese Formate können auch etwas mit wissenschaftlicher Forschung zu tun haben. Im folgenden Interview erzählt Professor Dr. Frank Lechtenberg im Gespräch mit Dr. Marina Bödecker, welche Kriterien beim Vergleichen in seiner Arbeit als Dozent, Autor und Journalist eine Rolle spielen. Im Interview geht es um Vergleiche zwischen unterschiedlichen Produkten und Herstellern, Richtlinien und Kategorien, aber auch um die Langlebigkeit von Schallplatten, das Vergleichen unter Hi-Fi-Fans und die Zukunft des mobilen Musikhörens. Professor Dr. Frank Lechtenberg ist Professor für Cross-Media-Journalismus an der Technischen Hochschule OWL in Detmold. Dr. Marina Bödecker ist Referentin für Wissenschaftskommunikation im Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens.
Ich bin zu Gast hier bei Professor Dr. Frank Lechtenberg, der mich hier schon rumgeführt hat. Und jetzt bin ich hier im Studio, im Radiostudio. Lieber Frank, für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einmal vor. Wer bist du und was machst du hier?
Also ich bin hier Professor im Fachbereich Medienproduktion. Dieses Gebäude ist ein neues Gebäude, was wir hier an der Detmolder Straße erstellt haben und seit wenigen Jahren bespielen mit unserem Fachbereich. Meine Professur ist die Professur für Cross-Media-Journalismus. Damals ein Buzzword, als ich hier so eingestellt wurde. Inzwischen bin ich für die Bereiche Journalismus, Audioproduktion, aber auch TV und Radio eben zuständig. Und da wir beide eine gemeinsame Radio-Vergangenheit haben und uns auch daher kennen, macht das, glaube ich, Sinn, dass wir heute auch hier im Studio des Campus Radios Frequency unterwegs sind.
Genau. Du hast es schon verraten. Das ist auch der Grund, warum wir uns duzen, weil wir uns schon sehr lange kennen aus unserer WDR-Zeit, aus unserer gemeinsamen.
Korrekt, ja.
Genau. Und die Idee ist ja jetzt komme ich ja vom Sonderforschungsbereich 1288, Praktiken des Vergleichens. Und wir beschäftigen uns dort eben mit Vergleichspraktiken, die die Welt ordnen und verändern. So die These unserer WissenschaftlerInnen, die natürlich aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Vergleichspraktiken schauen. Jetzt würde mich interessieren, wie die Vergleichspraktiken eigentlich in deinem beruflichen Alltag auch eine Rolle spielen.
Sie spielen immer dann eine Rolle, wenn ich was bewerten muss, natürlich. Das heißt also, in dem Bereich Audioproduktion, wo ich tätig bin, gebe ich auch eine Einführungsveranstaltung. Da geht es darum, auch ein frei gewähltes Thema zu vertonen. Das kann ein Hörspiel sein, das kann eine Musikproduktion sein, das kann aber auch ein Feature sein, in relativ geringer Länge. Also wir hätten Beitrag dann schon früher dazu gesagt oder Beitrag mit Einspielungen. Das muss ich natürlich dann vergleichen. Dann muss ich Kriterien aufstellen, um das möglichst gerecht zu machen, dass ich das dann auch nachher kommunizieren kann. Denn es gibt ja eine Nachbesprechung, sodass ich sagen kann, so, also aus diesen technischen Gründen gibt es die Bewertung, aus diesen inhaltlichen Gründen gibt es die Bewertung. Und das muss ich mir halt im Vorfeld immer überlegen. Und das gilt halt für verschiedene Dinge. Also jetzt hier Audio und Besprechen, was wir hier gerade machen, liegt da natürlich sehr nahe. Es gibt es aber auch im Bereich Journalismus oder in der Einführung Medienwissenschaften, die ich hier auch gebe. Da geht es dann auch eben um andere Kriterien, aber Kriterien, die vorher festgelegt werden, mit denen ich die Eingänge, die Abgaben der Studierenden vergleichen kann.
Und jetzt sprichst du schon Kriterien an. Das ist ja ein total gutes Beispiel, denn man könnte ja sagen, über Geschmack lässt sich streiten, aber Kriterien müssen ja irgendwie auch vorhanden sein. Und wenn wir jetzt über das Produzieren von Audios sprechen wollen, gibt es natürlich eine technische Modularität oder auch gestalterisch kann man eingreifen. Wie kann man das dann beurteilen und wie kann das wiederum verglichen werden? Welche Rolle spielt das?
Also man kann im technischen Bereich grundsätzlich einmal schauen, ist das Audio sendefähig, wenn wir es jetzt aus dem Radiogesichtspunkt uns anhören, oder ist es jetzt vielleicht, wenn wir ein Jazz-Recording machen, da würde ich nochmal andere Kriterien anlegen als hier bei so einem Podcast beispielsweise. Da wäre mir die Rauscharmut noch wichtiger, als es jetzt ist. Also hier haben wir ein leichtes Grundrauschen drin, das ist aber hier in einem Radiostudio ganz okay und das versendet sich auch. Also technisch sauber heißt nicht übersteuert, nicht zu leise, dass wir einen Signal-Rauschabstand haben, der eine Sprachverständlichkeit mit sich bringt und das Signal, das ich aufgenommen haben wollte, auch klar zeigt. Dann gibt es, weil wir im Zweikanalbereich hier unterwegs sind, noch die Frage der Phase. Das heißt also linker, rechter Kanal oder wenn ich mit zwei Mikrofonen arbeite, die einen gewissen Abstand im Raum haben, kann ich ein Problem haben mit der verzögerten Schalleintritt in deinem Mikrofon und deiner Stimme in mein Mikrofon hier im Raum. Diese Mikrofone und dieser Raum sind so ausgelegt, dass wir hier kein Problem haben. Aber auch das ist eine Sache, die wir dann vermitteln und aber auch bewerten. Ja, das heißt, wenn ich jetzt Studierende habe, die Musikstück abgeben und zum Beispiel Gitarre, Gesang gleichzeitig aufgenommen haben und da die Mikrofone zu nah zueinander stehen oder die falschen Mikrofone ausgewählt worden sind, klingt es halt wie aus der Dose. Und das wird dann auf jeden Fall bewertet. Oder es gab mal wirklich beim Rendern oder beim Bouncen der Audiodatei ein Problem, dann habe ich vielleicht einen Phasendreher. Das ist heutzutage gar nicht mehr so relevant wie zu UKW-Radiozeiten. Aber bei UKW-Radiozeiten, wir hatten mal vor langer Zeit hier im Campus Radio eine Mitarbeiterin, die hat einen Beitrag gemacht, hat da Musik unterlegt und ihre Stimme war aber in der Phase gedreht. Und in der Natur der Mitte-Seite-Übertragung beim UKW-Radio, ja, hat sie mich dann angerufen, hat gesagt, ich höre meine Musik, aber ich höre meine Stimme gar nicht. Und dann habe ich dann feststellen müssen, leider hat sich die linke und rechte Seite, weil die 180 Grad Phasen gedreht war, von ihrer Stimme ausgelöscht. War auf dem Stereo-Empfänger zu hören, aber Mono eben nicht.
Und jetzt hast du eben von Störgeräuschen gesprochen oder hast die angesprochen. Also wir haben hier so ein leises Rauschen. Ich weiß gar nicht unbedingt, ob man das dann immer zu Hause so hört, aber es gibt ja auch Störgeräusche, die wirkliche Störgeräusche sind, die raus sein sollten. Mhm. Was wäre das zum Beispiel? Also was ist ein No-Go? Was geht gar nicht?
Also Störgeräusche sind die ich nicht zuordnen kann. Wenn ich die zuordnen kann und weiß, warum die da sind, dann sind die völlig okay. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Filmaufnahme im Hintergrund immer ständig die Klimaanlage höre und ich zeige die einmal in der Kamera, ist das völlig okay. Muss ich nichts machen, nichts die Noisen, was meistens das Ganze verschlimmbessert. Zeige ich das nicht, werfe ich eine Frage auf, lenke meine Zuhörenden davon ab, was eigentlich mein Content, mein Inhalt ist und komme ja in Erklärungsnot an der Stelle. Und das will ich halt dadurch auflösen, dass ich Dinge erkläre. Und das kann ich machen im Bild, relativ einfach. Im Audio würde ich das so machen, dass ich, klassischer Fall ist, ich nehme irgendwas draußen auf, ich habe ein Gespräch, ich habe eine Gesprächspartnerin, die mit mir an dem Tag auch nur Zeit hat und wir treffen uns irgendwo in der Innenstadt und es fängt an zu regnen. Also habe ich dieses Geräusch. Also thematisiere ich das ganz kurz, ist es für den Rest des Audios dann völlig egal. Dann ist das Störgeräusch rein technisch da. Aber ist für uns als Wahrnehmende eigentlich nicht mehr wichtig, weil das können wir ausblenden.
Gab es denn diesen Regenfall mal? Oder wenn du dich so an deine Interview-Historie mal zurückerinnerst, du hast ja schon einige geführt. Gab es da mal ein Störgeräusch, was du dann erklärt hast? Oder?
Ja, es gab mal, ich hatte eine skandinavische Künstlerin, die hatten alles super toll eingestielt. Das war ja dann in der Zeit vor Corona, wo man mit den Künstlerinnen und Künstlern sich direkt noch getroffen hat. Und die haben dann gedacht, ah, coole, super Location, irgend so ein hippes Lokal in Köln. Das war dann für uns freigeräumt, die Stelle. Aber die Mitarbeitenden dieses Lokals hatten dann die Zeit genutzt, wo keine Gäste da waren, das Geschirr zu reinigen, die Kaffeemaschine mal laufen zu lassen. Das musste ich halt dann doch irgendwie thematisieren. Zumal ich zu der Zeit auch Beiträge produziert habe, wo ich gerne mal Musik drunter gelegt habe unter die O-Töne. Das musste zumindest einmal erklärt werden. Ja, das stimmt.
Das ist ja auch was man eigentlich gar nicht so gerne hört. Ne? Dann fühlt man sich so rausgeschmissen, wenn schon so aufgeräumt wird.
Ja, und das ist dann auch wieder die Frage, wer organisiert das vielleicht auch? Also das heißt, es ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn das bildaffine Menschen, die auch die Künstlerin für zu der Zeit die Zeitschrift oder sowas mehr gesehen haben und auch Fotos gemacht werden sollten an dem Tag, kann ich das nachvollziehen, die Entscheidung, warum das so ist? Auf der anderen Seite, wenn Sie wissen, es kommen so und so viele Leute vom Hörfunk, kann man sich auch vielleicht denken, dann ist vielleicht doch das Hotelzimmer zwei Stockwerke höher die bessere Location, um eben das Audio. Die meisten haben das immer so gemacht, aber das wäre jetzt das Fallbeispiel, wo es mal nicht geklappt hat.
Mhm. verschiedene Medien haben ja auch einen unterschiedlichen Klang. Also wenn wir zum Beispiel an eine Schallplatte denken, wir haben eben schon im Vorgespräch die Schallplatte angesprochen, klingt ja anders als eine CD oder damals eine Kassette oder vielleicht auch heutzutage einfach wird alles gestreamt und so weiter. Jetzt könnte man ja sagen, wenn man so einen reinen Klang will, dass so eine Schallplatte ein Störgeräusch ist, oder?
Grundsätzlich hast du recht, weil du hast ja die mechanische Abtastung, die immer ein gewisses Geräusch hat. Und du hast aber dadurch latent immer eine gewisse Räumlichkeit auf zwei Lautsprechern, weil eben ein leichter Phasenversatz zwischen der rechten und linken Flanke der Rille ist, der einfach durch die mechanische Abtastung dann wiedergegeben wird an das System. Optimalerweise mit einem großen Störabstand, also zwischen Signal und Grundgeräusch. Aber auch das ist aber jetzt eine Sache, die subjektiv für mich ist, gibt so einen Grundraum oder Grundräumlichkeit und die, glaube ich, dazu beiträgt, dass dieser Mythos Vinylschallplatte nach wie vor lebt und gelebt wird. Aber es ist natürlich auch dann der haptische Aspekt, der damit dazukommt.
Ja, also wir haben uns ja eben schon, wir waren im Einklang darüber, dass Schallplatte ganz toll ist und dass man...
Und heutzutage viel zu teuer, ja.
Und heutzutage viel zu teuer, genau. Ja. Was ist die teuerste, die du hast in deiner Sammlung?
Also die teuerste aktuelle, die ich gekauft habe in letzter Zeit, ist die aktuelle Depeche Mode, Memento Mori, mit 3 bespielten Seiten und einer optisch schönen Seite, die keine Informationen und die für 50 Euro über den Tisch geht, als normaler VK, finde ich schon relativ happig.
Ja.
Zumal vor Corona die Preise bei normalen Platten, das heißt also eine Schallplatte, kein Doppelvinyl, in der Regel zwischen 20 und 25 Euro lagen. Inzwischen liegen wir bei 28 bis 35 Euro und bei einer doppelten immer bei 40. Das muss man sich auch schon dann leisten wollen.
Auf zu den Flohmärkten, da gibt es auch noch Schätze.
Auf zu den Flohmärkten, kommt immer darauf an, wer Händlerin oder Händler ist. Einige wissen, was die Schätze wert sind.
Ja. Ja, aber vielleicht dann doch anders, als wenn man die dann so auspackt aus dieser Folie. Und,
ja, ne? Auch das muss ich zugeben, mache ich gelegentlich und gehe dann auch in Läden, eher in Läden als auf Flohmärkte, die halt ausgesuchte, gebrauchte Vinyls haben und hat auch eine gewisse Nachhaltigkeit, finde ich. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Schallplatte einer der langlebigsten Datenträger ist, die wir besitzen, hält nämlich länger als jede Festplatte und wenn man nicht mit Stiefeln darüber läuft. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Ansonsten hält die Schallplatte, bis PVC sich zersetzt hat, ne, wesentlich länger als eine SSD.
Also nachhaltiges Musikhören dank Schallplatten.
Dank Schallplatten und dank auch der Renaissance hochwertiger Geräte aus den 80er Jahren beispielsweise, die damals so gut gebaut worden sind, dass da nichts mit Obsoleszenz oder sowas ist, sondern die laufen halt immer noch und man kann sie ein bisschen servicen. Dieses schon teilweise etwas rückwärtsgewandte Hobby Hi-Fi hat da eine Komponente, die vielleicht für die aktuellen Herstellerfirmen problematisch ist, aber aus Umweltgesichtspunkten eigentlich was Schönes ist. Also Menschen vertreiben ihre Zeit mit Geräten, die seit 40 Jahren ohne Probleme laufen und keine neuen Ressourcen verbrauchen und gegebenenfalls auch wieder recycelt werden können. Also eigentlich, das war nie so gedacht, ist es ein schöner Side-Effekt, der einem manchmal ein ganz gutes Gefühl gibt, wenn man so eine alte Klapuffe da anmacht.
Und was war die letzte Schallplatte, die du dir dann quasi Secondhand gekauft hast?
Die letzte Schallplatte, die ich mir Secondhand gekauft habe, ich glaube, das war eine amerikanische Band, City of the Sun. Das ist noch gar nicht so alt, das Album, irgendwie 2020, 2021. Das ist so instrumentale Progressive- bis Dream-Pop-Geschichte. Habe ich tatsächlich entdeckt, weil die Leute in dem Plattenladen, wo ich häufiger unterwegs bin, meinen Kollegen und mich, wir sind beide auch Autoren für ein Hi-Fi-Magazin, wohl schon so gut einschätzen können, dass die Platten dann auflegen, die wir auch leider mitnehmen müssen.
Ihr seid durchschaubar.
Wir sind dann da durchschaubar, zumal ja diese Szene auch durchaus eine gewisse Zielgruppe hat, die man, also die Persona, die dahinter steht, kann man sehr eindeutig einordnen.
Ja, ist auch irgendwie doch dann ein schönes Kauferlebnis. Sehr
zugeschnitten. Doch, nein, das hat uns auch Spaß gemacht und wir, also ganz ehrlich, wir brauchen keine neuen Platten. Der Kollege geht auf die 1000 Platten zu, ich habe weit über 600 Platten, wir brauchen die nicht und wir können die auch alle nicht hören und trotzdem haben wir diese Sammelleidenschaft. Und was wir auch haben, wir haben von manchen Platten mehrere Exemplare.
Warum?
mehrere Pressungen, teilweise Neuauflagen, teilweise die amerikanische Originalpressung, teilweise die europäische Originalpressung. Und da sind wir tatsächlich dabei, dass wir die auch nacheinander hören und vergleichen. Also dass wir wirklich gucken, gab es einen Unterschied in der Pressqualität? Gab es einen Unterschied teilweise auch in der Menge an PVC, die für die Platte benutzt wurde? Gab es einen Unterschied im Mastering? Auch das war was. Wie alt waren die Stamper, die man benutzt hat? Also wo bin ich quasi im Pressvorgang? Irgendwann sind die kaputt oder sind die durch? Und dann so die letzten Platten, die dann da rauskommen, naja, die haben halt etwas weniger Dynamik beispielsweise. Oder Neuauflagen. Also ich habe von der Band Steely Dan einige Neuauflagen, die ich dann vergleiche mit alten Platten oder die großen Klassiker Fleetwood Mac, Pink Floyd und so weiter, werden ständig neu aufgelegt und kleine Kritik am Rande, blockieren die Presswerke für neue tolle Kunst. Die hören wir uns dann aber auch mal an. Und da gibt es ganz, ganz wenige Sachen, wo ich sagen muss, dass mir die neuen besser gefallen, aber es gibt sie. Auch da nicht wieder kategorisch sagen, das Neue ist alles schlecht. Das Alte ist viel besser. Ich tendiere zu alten Pressungen, mag aber, wenn ich da ein Beispiel nennen darf, zum Beispiel eine Neuabmischung, das ist kein Remastering, sondern das ganze Ding ist neu gemischt worden, vom Pink Floyd Keyboarder Richard Wright. Wet Dreams heißt das Album, das ist ein Soloalbum, das er damals eingespielt hat. Und das ist neu bearbeitet worden von einem Künstler namens Steven Wilson. Und das klingt nicht nach 70er, natürlich von der Musik, aber vom Klang her eigentlich wie heute. Das heißt, der hat die rohen Aufnahmen genommen und die nochmal überarbeitet und wahrscheinlich verglichen mit dem, was heute Klangästhetik ist, weil die ändert sich auch über die Jahrzehnte. Und das ist ein Ding, was für mich sehr zugänglich und sehr schön, und so würde ich mir dieses alte Album gewünscht haben. Das gibt es. Anderes Beispiel, es gibt auch einen Remix eines 80er Jahre Pink Floyd Albums, Momentary Lapse of Reason, was ich persönlich völlig furchtbar finde. Liegt aber vielleicht daran, dass ich mich dem Klang des alten Albums groß und sozialisiert worden bin und mich mehr an dieses Nostalgische erinnere, wenn ich die beiden Sachen vergleiche, als die Qualität des Neuen wirklich wahrnehmen zu wollen.
Jetzt geht es uns ja in unserer Arbeit im Sonderforschungsbereich nicht um den Vergleich an sich, sondern was dann passiert. Und jetzt auf dein Beispiel, was du gerade gebracht hast, bezogen. Wenn du jetzt verschiedene Pressungen hast aus verschiedenen Ländern und verschiedene Jahrgänge vielleicht, was passiert dann bei dir beim Vergleichen des selben Künstlers, aber der unterschiedlichen Platten, die du da hast in deiner Sammlung?
Es ändert sich was in meiner Sortierung manchmal. Das heißt? Ich habe weder eine alphabetische noch eine jahreszahlenabhängige Sortierung meiner Platten, sondern ich habe Regale, wo Favoriten drinstehen und weniger Favoriten, so in dieser Richtung. Und manchmal kommen dann diese Favoriten, nachdem ich mehrere Sachen gehört habe, weiter nach vorne. Ja, also dass ich zum Beispiel sage, oh, die alte Rumors Pressung, die DDR-Pressung beispielsweise, die Amiga-Pressung, das ist eine ganz tolle Rumors-Pressung von Fleetwood Mac, die steht jetzt bei mir vor dem 45er Half-Speed Remastered Doppelvinyl. Was schon sehr nerdig klingt. Wo ich sagen muss, ja, es ist mein Hobby und solange ich mir das irgendwie leisten kann, glaube ich, mache ich das weiter. Und es macht mir Spaß und es ist völliger Quatsch und es ist völlig unsinnig und ich glaube, vielleicht macht mir das gerade Spaß.
Aber das würde nicht dazu führen, dass dieses Remasterte dann irgendwie rausfliegt, sondern du würdest immer beide Platten behalten.
Nein, tatsächlich habe ich auch schon mal dann von diesen remasterten Platten welche verkauft.
Ah, das passiert dann schon.
Das passiert schon.
Aber das ist dann nicht so, dass du nach einer Woche denkst oder auch nach kürzerer Zeit, oh Gott, was habe ich da getan? Ich habe etwas aus meiner Plattensammlung abgegeben.
Ich überleg mir das sehr gut, wenn ich das mache und frage mich dann auch nochmal, wann hast du die in den letzten 2 Jahren gehört? Und wenn da schon mal die Zahl 0 auftaucht, ist das eines der Kriterien, wo ich sagen würde, okay, die kannst du wirklich loswerden, es tut dir nicht wirklich weh. Und ich habe noch nie einen Plattenverkauf bereut. Es kommt nur hin und wieder mal vor, dass ich denke, die hast du doch gehabt. Wo steht die nochmal in deinem Plattenregal? Da ich ja keine Ordnung habe, ist das ein längerer Prozess, das wieder rauszufinden. Oder was dann auch eine Folge dieses Verhaltens ist, ist, dass ich manchmal in dem besagten Plattenladen die eine Platte, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich sie habe, dann zum dritten Mal kaufe.
Also die lieben dich doch da. Also das ist doch fantastisch,
doch, so einen Kunden zu haben. Kollege gibt immer viel mehr Geld aus als ich. Also ich bin da schon ein bisschen picky. Aber ja, die mögen uns, glaube ich, schon.
Und gibt es eine Platte, die du schon seit Jahren gerne hättest, aber so Sammler-Jagdherz-mäßig da so hinterher suchst, ewig schon?
Ja, es gibt tatsächlich eine Platte von Stefan Eicher, einem Schweizer Künstler, den vielleicht einige ganz alte Hörerinnen und Hörer noch kennen von seinem Uralt-Hit aus den 80ern, Eisbär. Der war bei der Band Grauzone der Sänger. Louange heißt die Platte. Die habe ich als Kassette bekommen, aber als Vinyl liegt die immer im dreistelligen Bereich. Und dafür ist es mir, nee, also für eine gebrauchte Vinyl 100 Euro plus, nee, Leute, nein. Und wenn die mal irgendwo, ich sag mal für, auch das ist noch schwachsinnig, aber für um die 40 Euro kommt, dann ist es meine. Und dann wünschte ich mir eine Neuauflage, weil gebraucht ist es auch nicht so gut zu bekommen, von älteren Platten der Band The. Das Album Dusk zum Beispiel, das hätte ich ganz gerne auf Vinyl. Ja, ich suche noch weiter, aber bei Vinyl ist es so, da kommen auch die Preise daher, war das Album damals ein vielverkauftes, Dire Straits, Pink Floyd und so weiter, Depeche Mode, die kriegst du auch gebraucht, relativ günstig. Aber alles, was in den 90er Jahren rauskam, wo CD, Vinyl sehr schnell abgelöst hat, da ist einfach die Auflage geringer, wenn sie überhaupt gepresst worden sind. Und naja, daraus macht sich dann manchmal der Preis. Das hat tatsächlich nichts mit der Qualität der Musik zu tun.
Jetzt hast du ja schon auch viele Medien angesprochen. Also wir haben über Plattenspieler gesprochen, über Platten an sich. Der gute alte Walkman und die Kassette. Mhm. Jetzt gerade, nee, da war mal so eine Phase mit dem MP3-Player. Der ist ja irgendwie gerade gar nicht mehr so da. Aber ja, wir haben ja alles vereint im Handy. So, das meine ich damit. Also natürlich gibt es noch MP3s, aber irgendwie anders.
Ja, es gibt auch noch Hi-Res-Player.
Das ist was.
Das sind Geräte, die dafür ausgelegt sind, eben Formate jenseits der MP3 zu spielen. Also mindestens CD-Auflösung, aber meistens Hi-Res. Das heißt also, wir haben irgendwas mit 24-Bit, was die CD eben nicht kann. Und dann 96 kHz, 192 kHz etc. Die ganze Auflösung, wo von der Theorie her wesentlich mehr Dynamik möglich ist und ein wesentlich größerer Signal-Rauschabstand möglich ist. Das wird bei einigen Sachen auch so gemacht. Es klingt auch anders. Auch das klingt auch wieder anders als die Vinyl. Auch da gibt es wieder verschiedene Gründe, warum das so ist. Aber dafür gibt es Geräte, die dann für den mobilen Einsatz da sind. Die sehen nur ein bisschen aus wie ein alter Walkman. Ja. Einige haben Internetanbindung, andere muss man mit Musik vorher füttern auf einer Speicherkarte. Und dann kann man die unterwegs mit einem guten Kopfhörerverstärker drin dementsprechend nutzen und dann seine Musik auf dem teuren Kopfhörer im Zug oder so hören.
Jetzt geht das schon in die Richtung der Beantwortung meiner Frage, die ich nämlich eigentlich habe. Stichwort Audioproduktion und Veränderung. Also wie wird es genutzt? Also wir haben jetzt ja so ein bisschen die Historie, eigentlich muss man ja beim Grammophon dann irgendwie anfangen, noch ein bisschen nostalgischer, dann Walkman, CD, dieser portable CD-Träger, mittlerweile Streaming nicht mehr wegzudenken. Wo geht die Reise hin?
Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich Millionär. Aber das ist auch eine Sache, die ich mit meinem Chefredakteur bei unserem HiFi-Magazin häufiger diskutiere. Also wo geht die Reise hin? Es gab jetzt ein neues Format, was ein befreundeter Besitzer eines Jazz-Labels mir mal hat zukommen lassen. Das nennt sich Taptape. Taptape sieht aus wie eine Kassette, ist ein grafisch, in der Regel toll gestaltetes, haptisches Medium, das ich quasi als NFC-Gerät an mein Handy halte und bekomme dann den Zugang zur hochauflösenden Musik des Anbieters, der diese Tapes macht. Ist insofern eine tolle Sache, weil ich habe was Haptisches. Künstlerinnen und Künstler können das abends am Konzert verkaufen, wenn sie auch zum Beispiel keine Vinyl pressen können, weil sie keinen Platz im Presswerk kriegen, weil die 13. Dire Straits aufgelegt wird. Und das ist der Versuch eines neuen Formats. Es wird wahrscheinlich Nische bleiben, ist aber was Schönes und eine Möglichkeit, wo ich wieder was anfassen kann an der Stelle. Das ist aber nicht da, wo es hingeht. Convenience hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr durchgesetzt. Das heißt also, das, was dir am wenigsten Stress bereitet. Früher bin ich mit Kassetten im Rucksack auf Reisen gegangen. Das hat den Großteil des Gewichtes ausgemacht meines Reisegepäcks. das brauche ich heute nicht mehr. Entweder habe ich es direkt over the air als Stream oder ich habe das irgendwo noch auf einer Speicherkarte, um dann eben auch an entlegensten Orten meine Lieblingsmusik, das sind immer die gleichen 20 Platten, dann nochmal hören zu können. Also ich denke, der Stream bleibt uns erhalten und auch das aus verschiedenen Gründen erfolgreiche Format Vinyl wird uns auch noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Ob das darüber hinaus noch was anderes gibt. Ob, ja, also am Ende sind wir Menschen ja doch noch analog. Das heißt also, wir brauchen irgendwo eine Schnittstelle. Also irgendwo muss es ja herkommen. Und es muss irgendwie eine Wandlung geben aus der digitalen Welt ins Analoge. Und das sollte möglichst gut sein. Ob das irgendwann mal mit Implantaten geht, keine Ahnung. Also, nee, ich weiß nicht, wo es hingeht.
Und wenn wir jetzt haben wir einen Blick in die Zukunft gewagt, aber vielleicht hilft ja auch der Blick zurück. Also wie hat sich die Rezeption denn verändert, wenn wir genau diese Medien uns nochmal anschauen? Also rein von den Audios her, aber eben auch von der Produktion.
Die Produktion hat sich natürlich angepasst an die jeweiligen Medien. Das heißt also auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass sich die Länge des Musikintros bei Singles in den letzten 20 Jahren stark verändert hat. Also von, ich sage jetzt mal, das ist jetzt keine belegte Zahl, das ist jetzt gerade aus dem Stegreif, von 30 bis 45 Sekunden in den 80ern, bis der Gesang eingesetzt hat, bis hin zu in der Regel unter 7 Sekunden heute. Das hat was eben mit Streaming zu tun, mit dem, wie wir Streams konsumieren, wie wir auch die Möglichkeit haben, einen Track, der uns nicht gefällt, einfach weiterzudrücken. Das ist mit der Schallplatte eben schwierig. Und das sind Sachen, die also auch wissenschaftlich nachgewiesen sind, wo man einfach Untersuchungen gemacht hat. So, das sind die Charts 1990 gewesen, die Charts 2000, die Charts 2010. Also immer kommerziell erfolgreiche Produktionen. Es gibt genügend Nischenprodukte, die da nicht drauf einsteigen. Aber eben, das ist das Ding, in der Regel von einem Songwriter-Kollektiv geschriebene Welthits fangen inzwischen mit der ersten Sekunde mit der Hook des Refrains an. Ja, und ja, das hat sich geändert, nicht weil aus meiner Sicht wir die Musik so hören wollen, sondern weil es unser Konsumverhalten beeinflusst hat. Also wir wollen sofort möglichst innerhalb der ersten Sekunden wissen, worum geht's. Mhm. Und dann bleibe ich dran oder eben nicht.
Und spielt da auch Social Media eine Rolle?
TikTok beispielsweise. Es gibt Produktionen, die werden als rohe Produktion, wo nur die Hook da ist, bei TikTok ausgespielt. Und wenn die viral gehen und erfolgreich sind, haben die Produzentinnen und Produzenten das Problem, sie müssen den Song fertig machen, das muss zur Hook passen und es muss diese Soundästhetik behalten, die manchmal noch ein bisschen roh und ungeschliffen ist und trotzdem professionell klingt. Das heißt, also das bedeutet aber auch, andere Stücke werden nie über den Status Hookline rauskommen. Ja, also der wird gar keinen Song mehr produziert, da werden 30 Sekunden musikalischer Content produziert und die bleiben dann eben auf der Strecke. Ist die Frage, wenn ich diese Musikprodukte als Produkte sehe, kann ich sagen, ist mir das persönlich subjektiv relativ egal, dann ist halt das Produkt nicht erfolgreich gewesen. Wenn ich das aber als künstlerische Leistung von Menschen sehe, die sich da Gedanken gemacht haben, nicht nur, wie verkauft sich das am besten, sondern vielleicht auch ihre Gefühle reingelegt haben. Und das wird dann so abgeklatscht von der Firma oder von den Leuten, die das quasi verbreiten. So unter dem Motto, ja, hat leider in der ersten Woche bei TikTok nicht genug Aufrufe gehabt. Wir produzieren das nicht. Vielen Dank. Guck mal, wo du bleibst. Das finde ich dann wiederum schade, weil dann unser Konsumverhalten konträr zu dem ist, was wir eigentlich vielleicht wollen und oder unser Kreativverhalten sein könnte.
Vergleichspraktiken haben auch viel zu tun mit Konkurrenz und Rankings und all das, was wir ja jetzt besprochen haben, könnte man da auch immer wieder gut andocken, ne? Also gerade wenn man sagt, ich habe jetzt Plattenspieler X und habe noch einen anderen und du hast eben gesagt, meine 20 Lieblingsalben, das ist ja auch eine Art von ja. Ranking und auch ja. eine Art von Konkurrenz. Diese Woche höre ich jetzt die lieber oder wenn ich Musikproduzentin bin, dann habe ich vielleicht mich durchzusetzen auf dem Markt gegenüber anderen ProduzentInnen. Was hast du da aus deinem Alltag, aus deiner Produktionserfahrung, aber auch, du hast eben erzählt, du bist ja auch ein Autor für ein Hi-Fi-Magazin. Was ist genau.
das
genau?
Das ist das Fidelity-Magazin. Das ist eins der derzeit verbliebenen Magazine in dem Bereich, was, glaube ich, weniger was mit dem Content zu tun hat, sondern einfach mit dem Medium-Magazin. und dem, wie es konsumiert wird oder wer es noch konsumiert. Und wir machen überwiegend Einzeltests von Geräten jeglicher Couleur. Das sind alle Genres vom Plattenspieler bis zum Streamer. Und da gibt es natürlich auch, wie du gerade schon gesagt hast, Vergleichsgrößen, Referenzen, die wir heranziehen. Es hat sich aber geändert, zum Beispiel in dem Bereich, dass man früher sehr viel in den einschlägigen Magazinen Gerätekategorien innerhalb einer Preisrange miteinander verglichen hat, also die besten Kassettenrekorder bis 800 Mark. Davon gab es dann 10 Stück in einem Artikel. Heutzutage ist dann der Streamer XY das einzige Gerät, über das dann 5 Seiten geschrieben wird, beispielsweise. Mal mit, mal ohne technische Messungen. Und das hat sich dann auch dahingehend auch schon verändert, das stimmt.
Aber woran liegt das? Warum habe ich heute nicht mehr die 5, gut, es sind jetzt keine Kassettenrekorder mehr vielleicht.
Naja, oder Verstärker oder Lautsprecher oder sowas, das könnte man ja immer, oder Kopfhörer, bei Kopfhörern gibt es das manchmal noch, dass es da so eine Marktübersicht gibt oder dass man das dementsprechend vergleicht. Also das kann ich nicht wissenschaftlich belegen derzeit, aber aus meiner Sicht liegt es durchaus an der Konzentration in der Entwicklung und auch am Markt zusammen. Also es gibt eigentlich 2 relativ große Gruppen. Die eine Gruppe gehört Samsung, die andere Gruppe gehört Massimo. Es gibt auch noch die International Audio Group, die auch ganz viele Marken unter ihren Fittichen hat. So, was hat sich da getan? Haben wir in den 1980er, 1990er Jahren der Hochzeit, dieses Hi-Fis, sehr viele unterschiedliche Herstellerfirmen gehabt, die miteinander konkurrierten. Haben wir jetzt eine Dach-Company, die verschiedene Marken, weil sie seit 20, 30, 40, 50 Jahren etabliert sind, eben weiterführen, weil das auch schon eine Möglichkeit ist, die Produkte an den Markt zu bringen, haben diese Marken aber die gleiche Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das heißt also, Kopfhörer XY sieht ähnlich aus wie Kopfhörer Z und in der Regel sind das keine proprietären Produkte mehr, sondern eben, da sind Wandler gerade bei Kopfhörern von der Stange drin. Da gibt es gute oder weniger gute. Inzwischen ist es im Testbereich so, dass wir dann eben gucken, welcher Hersteller steckt dahinter, was ist das für ein Ding, dann kennen wir den Chip, dann wissen wir ungefähr, was der kann. Weil so ein Kopfhörer besteht grundsätzlich, gerade die Noise-Canceling-Kopfhörer, ja nicht nur aus einem Wiedergabebereich, sondern auch aus einem Aufnahmebereich. Ich brauche ja das Außenaudio, was ich aufnehmen kann und dann in der Phase invertieren kann und auf mein normales Signal zurückmische, damit für mich das nicht mehr hörbar ist, was draußen ist. Das heißt, ich brauche ein Mehrkanal-Soundkarte. Die ist aber so groß wie ein Fingernagel heutzutage. Und da gibt es dann gar nicht so viele Hersteller. Und insofern gibt es am Ende gar nicht so viele Unterschiede bei den Kopfhörern. Natürlich ist die Geometrie, wie passt das Ding auf mein Ohr? Also die Head-Related-Geschichten, jedes Ohr ist anders und solche Geschichten. Das gibt es nach wie vor und auch die Membranmaterialien sind was anderes. Aber die reine Technik dahinter, die treibende Technik ist häufig schon gleich, dann macht das nicht mehr so viel Sinn, das zu vergleichen. Bei Verstärkertechnologien, also ich sag mal, Verstärker, deswegen gibt es noch so viele alte Verstärker. Gibt es aus den 80ern, die nach wie vor gut sind? Ja, die haben vielleicht manchmal eine etwas andere Klangästhetik als heute neue, messtechnisch noch bessere Verstärker. Unterm Strich haben wir aber alle ein sehr schlechtes Audiogedächtnis. Das heißt, wenn wir beide jetzt oben in den anderen Studios vorhin vielleicht eine Platte uns angehört hätten und ich dir nachher eine andere Pressung von dem gleichen Song vorgespielt hätte, das könnten wir nicht vergleichen. Ja, also A-B-Vergleich, das kriegt man vielleicht noch hin oder Blindvergleiche, wo jemand anders die Sachen umschaltet. Aber dass man hingeht und sagt, ich habe heute Morgen die andere Pressung gehört und höre jetzt die, ganz schwierig, ganz schwierig. Also mit viel Erfahrung geht es vielleicht, aber die normale Person, die da vor Lautsprechern oder unter Kopfhörern sitzt, eher nicht.
Ist ja eh ein spezielles Thema. Wer ist denn da so eine Zielgruppe? Also wer macht das? Wer liest solche Magazine? Wer vergleicht? Wer kann sich das vielleicht auch leisten?
Ziemlich einfach. Weiße Männer 50 plus. Ist leid. Also was heißt ist leid? Aber es ist so. Ich habe im letzten Jahr in Bern einen Vortrag auf einer Konferenz, auf einer medienwissenschaftlichen Konferenz gehalten über die Entwicklung von Hi-Fi-Technologie seit den 1960er Jahren bis heute und welche Leute hören das eigentlich? Und konnte das eigentlich ganz schön nachvollziehen und habe auch festgestellt oder feststellen können, dass die Menschen, die damit sozialisiert worden sind in den 1980er Jahren überwiegend, das passt dann eben auf diese Persona, die ich gerade beschrieben habe, nach wie vor diesem HiFi-Tum folgen, dabei sind, ihre Anlagen nach und nach verbessern, die einzelnen Komponenten, aber an sich bleibt die Anlage, dieses Dispositiv, also meine Wahrnehmungsanordnung bleibt eigentlich genau das gleiche, ja, weil ich in der Regel habe ich einen Hörraum, wo ich die Möglichkeit habe, das so zu stellen, dass es akustisch optimal ist und so weiter und so fort. Das war in den 80er Jahren schon so. Nur die Geräte sind etwas besser geworden. Manchmal kommen auch ein paar nostalgische Geräte, also eine gewisse Persistenz ist da auch irgendwie drin bei den Menschen, die eben das machen und das hören. Und das ist etwas, womit die sozialisiert worden sind. Und das macht die neue Generation eben anders. Die sind mit anderen Dingen sozialisiert worden. Das heißt nicht, das eine ist schlechter oder besser als das andere, sondern es ist einfach innerhalb einer Generation das, womit ich sozialisiert worden bin, das, was ich mag, das, was ich möchte. Ich glaube, ja, da sind alle Generationen gleich. Es sind nur unterschiedliche Dinge.
Und warum ist es jetzt so deine Leidenschaft? Wie ist es dazu gekommen und warum bist du dabei geblieben?
Also ich habe schon immer gerne Musik gehört. Das fing dann irgendwie mit so meiner ersten Schallplatte von ABBA. The Album war, glaube ich, das erste Vinyl, was ich damals hatte und dann, was dann langsam meine Märchenschallplatten verdrängt hatte. Und das fand ich dann irgendwie schon ganz toll und da hatten wir auch schon Stereo und so, das war also gar nicht so schlecht. Und habe dann angefangen, selber mal einen Lautsprecher zu bauen und immer besser zu werden und bin dann in diese einschlägigen HiFi-Geschäfte, die es damals in allen Städten gab, heute ist das eher weniger der Fall, in Bielefeld gibt es noch genug, da sind, ja, also diese Wünsche aufgetreten und da habe ich dann auch festgestellt, das mag aber zum Beispiel auch eine Generationenfrage sein, dass diese Geräte eine gewisse Affordanz mit sich bringen, dass ich automatisch weiß, wie ich das Ding zu bedienen habe. Und das ist nach wie vor so. Es sind ganz neu gestaltete Geräte von Menschen, die eigentlich gar nicht aus dieser Branche kommen, die über andere Bereiche kommen. Das findet man bei Streamern zum Beispiel. Es gibt dann Geräte, die haben überhaupt gar keine Knöpfe. Wie bediene ich die jetzt? Da brauche ich dann eben die App. Dann weiß ich aber auch, dass die Leute, die das entwickelt haben, die dahinter stehen, wahrscheinlich eher Mitte 30 sind und eben mit den Smart Devices aufgewachsen sind und dass für die ganz klar ist, da steht eine Kiste, da ist kein Knopf dran, also brauche ich ein Device, was das bedient. Ja, auch das sind so Sachen. So, warum bin ich aber noch irgendwie mit dabei? Es ist eine emotionale Sache. Es macht mir Spaß, es macht mir auch Spaß, darüber zu schreiben, nach wie vor, obwohl wir schon lange intern auch wissen, dass das eben, wir sprechen heute von weißen Männern 50 plus, wenn wir in 10 Jahren hier stehen, sind es weiße Männer 60 plus. Also irgendwann wird das Ding aussterben in dem Bereich. Bis dahin habe ich noch meinen Spaß damit. Zum Glück sind das langlebige Geräte, das heißt also, ich werde da auch noch lange mit hören können. Und manchmal ist es ganz schön, vor einer Platte zu sitzen, die mindestens 22 Minuten pro Seite spielt, wo ich in diesen 22 Minuten nicht die Option habe zu skippen, wo ich in diesen 22 Minuten vielleicht sogar die Muße habe, mir nochmal so ein Plattencover anzugucken, die Informationen darauf durchzulesen, die Texte, die es früher dann gab oder irgend so Booklet und sich selber vom Smart-Device-Konsum ein bisschen loszulösen. Da kann ich mich überhaupt nicht von freimachen. Also ich bin viel zu oft mit dem Smartphone unterwegs oder gucke zu oft bei Insta rein oder sonstige Sachen. Und ich weiß das auch und ich tue es trotzdem. Und die Anlage ist aber für mich der Punkt, wo ich mal sagen kann, okay, so, jetzt lege ich da das Handy an die Seite und du hörst jetzt einfach mal durch und entdeckst nochmal. Also das ist irgendwie, ich glaube, eine Möglichkeit der Kontemplation, des sich beruhigens und natürlich dieser nostalgische Effekt, damit habe ich mich in meiner Jugend wohlgefühlt. Das will man ja manchmal replizieren und ja, das mache ich dann damit.
Jetzt hast du schon mehrfach gesagt, ne, diese Zielgruppe sind weiße Männer 50 plus. Warum eigentlich Männer?
Gute Frage. Das wurde mir, da bin ich vorhin nicht zum Ende gekommen, auf der Konferenz auch gestellt, diese Frage. Warum sind deine Beispiele, warum sind das nur Männer? Ich habe mich mit einer Kollegin unterhalten, Jana Stadelbauer, die darüber ihre Doktorarbeit gerade schreibt. Die hat in ganz Deutschland Menschen besucht, die eben solche hochwertigen Anlagen besitzen. Und das waren ausschließlich Männer. Die belegten Quellen, die ich gefunden habe, sind ausschließlich Männer. Ja, es gibt Produzentinnen in dem Bereich, also im Lautsprecherbereich, im Schallplattenbau und so weiter gibt es Produzentinnen, die da unterwegs sind. Aber es sind halt schon doch die Ausnahmen. Und wenn ich auf die jährliche Leitmesse, derzeit noch in München, ab 2026 dann in Wien, die High-End gehe, treffe ich genau diese Klientel, die ich gerade besprochen habe. Ich war auch in den Nullerjahren als Aussteller mit unterwegs. Das heißt also, ich habe dann auch die andere Seite gesehen. Ich habe dann vorgeführt, ich habe dann die Musik aus meinem Regal, wo ich weiß, die ist gut zum Checken, weil erstmal die Leute kennen diese Musik und zum Zweiten, es klingt auch gut. Also habe ich da wieder Kriterien vorher angelegt gehabt. Habe ich dann aber auch diese Menschen gesehen, die da sitzen und wie sie da sitzen. Und da gibt es verschiedene Typen. Es gibt den, wenn ich das noch ausführen darf, diesen klassischen Tütensammler, so nennen wir den quasi in der Szene. Das sind die, die gehen über die Messe und gucken, wo sie Prospekte nach wie vor oder Goodies wie Stifte und Anhänger und manchmal T-Shirts sogar abgreifen können. Dann gibt es diese Zufallshörer, die sind einfach mitgekommen, weil der Kumpel hat gesagt, ach komm, wir gehen heute mal auf die Messe, ich wollte mir da was anhören. Ja, komm ich mit, können wir dann Kaffee trinken und ein bisschen quatschen. Die sitzen dann da und dann gibt es die Markenaffinen. Die gehen immer nur in die Räume, in die sie seit 30 Jahren schon gehen, gegebenenfalls mal ein Gerät von dieser Firma gekauft haben, meistens gebraucht und meistens das günstigste, sind aber Fan. Und in die anderen Räume, da gucken die rein, die machen quasi die Tür auf, das sind immer nur einzelne Räume auf dieser Messe, und gucken ganz verächtlich rein, weil es ist ja nicht ihre Marke, und gehen dann wieder mit so einem leicht verzogenen Gesicht raus. Ist, also wenn jemand, der das jetzt hier hört, mal auf diese Messe geht, diese Typen wird man immer treffen.
Ja, und die, die doch von der Musik kommen, so wie dich.
Und die, die von der Musik kommen, aber die sind eher, das ist auch das Ding, ich habe ganz viele Musikerinnen und Musiker im Laufe meiner Journalistenkarriere interviewt. Die wenigsten von denen waren klangaffin. Ja? Ich habe mal ein Interview mit Susan Vega gemacht, weil Susan Vegas Tom's Diner ist der erste Track, der als MP3 damals umgewandelt worden ist und veröffentlicht worden ist. Also dieser Track war das Masterpiece quasi für MP3, für Fraunhofer. Und ich hatte mit ihr gesprochen, was das für sie bedeutet hat, dass ihr Track MP3, dann hat sie gesagt, ich habe Musik eh nur über Kofferradio gehört, war mir völlig egal, ob das anders klingt oder nicht oder ob das schlechter klingt und sie konnte es nicht wahrnehmen. Und bei ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern weiß ich, die haben immer noch vielleicht so eine alte Anlage da stehen oder wenn sie aktueller unterwegs sind, eher einen etwas größeren Bluetooth-Lautsprecher. Aber mit HiFi und der Wiedergabe und sich hinsetzen und das auch nochmal zu konsumieren, nee. Das nicht. Und die Leute, die da sitzen und es konsumieren, also quasi sich in ihrem HiFi-Dispositiv eingerichtet haben, sind ganz wenig die kreativen Leute. Also da kommt was zusammen und ganz selten wird über diese Software, über die Musik und so weiter irgendwie gesprochen. Es wird ganz viel Tech-Talk oder wie wir im Musikproduzentenbereich dann auch sagen, 19-Zoll-Gespräche, weil die Geräte eben diese Abmaßung früher hatten und die heißen dann eben 19 oder Kabel-Talk. Also es gibt so diverse Begriffe, wo sich dann Menschen darüber unterhalten, warum dieser Meter Netzkabel für 10.000 Euro besser ist als der für 5.000 Euro. Auch das gibt es. Auch das sind Kategorien, die ich überhaupt nicht als gut oder schlecht einrechnen möchte, sondern wenn es einen Markt dafür gibt, und es gibt jemand, der kann sich so ein, also kein Gegenwert, ja, 10.000 Euro Netzkabel, egal ob das aus purem Gold ist, es gibt keinen Gegenwert dafür. Aber wenn es einem gefällt, ich kann mir das leisten und es macht mich glücklich, bin ich viel zufriedener, wenn ich da so einen etwas nerdigen Typen auf der Messe sehe, der mit sich zufrieden ist und nicht die ganze Welt anmeckert aus irgendwelchen profanen Gründen, soll er sich das doch kaufen. Mein Gott, ja. Also der tut wirklich keinem weh. Und bei so einem geringen Fußabdruck wie ein Meter Netzkabel ist das völlig okay.
Und so ein Kabel kann wirklich 10.000
ja.
Euro kosten?
Ja, das ist kein Problem.
Kein Problem?
Das ist
heißt,
kein Problem.
Wo ist denn die Grenze?
Also ich kenne einen Hersteller aus Dänemark, da ist es weit im fünfstelligen Bereich inzwischen, was seine Kabel irgendwie angeht. Die sehen natürlich auch aus wie Feuerwehrschläuche. Also man will auch schon was für sein Geld sehen. Ja, also die sind dann auch mit wunderbaren Netzen drumherum, die auch optisch wirklich toll aussehen. Damit die nicht auf dem Boden liegen, gibt es die passenden Kabellifter. Ja, also die dann, dass das nicht auf dem Boden liegt. Was auch physikalisch durchaus Sinn macht, ist immer die Frage, wie weit kann ich das noch hören? Weißer Männer 50 plus, Frequenzgang, Ohr. Gut.
Also es macht das Hörerlebnis besser, wenn sie nicht auf dem Boden liegen. Verstehe ich das richtig?
Ja, also es gibt tatsächlich eine physikalische Begründung dafür. Es gibt auch Formeln. Es gibt jemand, der das mal ausgerechnet hat. Das ist berechenbar, aber es ist so minimal. Da würden wir im Radio sagen, das versendet sich. Also ne, das sind so Sachen. Auch da wieder, wenn ich das Gefühl habe, es macht mich glücklich und das ist schön und mir gefällt das. Warum nicht? Mein Gott, dann soll da ein Klötzchen aus irgendeinem besonderen Holz oder sowas da drunter stehen. Also es gibt sehr viel auch, ich sag mal, Esoterisches in dem Bereich. Da muss man auch dran glauben. Ein Beispiel eines befreundeten Kollegen aus Norwegen, mit denen war ich auch mal auf Messen in Trondheim unterwegs. Und die haben Verstärker vertrieben, Plattenspieler gebaut und ich habe auch für die vorgeführt. Und die beiden haben dann mal eine Vorführung gemacht. Der eine vorne am Plattenspieler blickte zu seinem Kollegen, der etwas vollschlank war, im hinteren Bereich des Raumes. Der stand mit dem Rücken zur Wand. Die beiden blickten sich stumm an. Und der Mann, der vorne an der Anlage stand, machte so Handzeichen, so weiter nach hinten gehen, weiter nach hinten gehen. Der Kollege mit dem recht kräftigen Bierbauch bewegte sich entlang der Wand nach hinten. Dann kam das Zeichen, hey, wieder ein bisschen zurück, wieder ein bisschen zurück. Und so stehen bleiben. Und dann blieb er da stehen. Und dann war für ihn klar, das klingt jetzt besser, wenn er da steht im Raum als Reflektor. Ja. Und das Schöne ist, dass in dieser Situation etwa ein Drittel der Männer, die da saßen, genickt haben, weil sie es natürlich gehört haben, dass es besser klingt.
Natürlich.
Ja. Also da könnten wir Wochen drüber erzählen, was es da alles gibt von Klangschalen, schon mal gehört?
Klar.
Also das sind aber nicht die Klangschalen, die du irgendwie brauchst, um für Yoga oder für Entspannung oder sowas zu arbeiten, sondern das sind zum Beispiel Schalen, die sind in etwa so groß wie ein 2-Euro-Stück. Und die sitzen auf einem Holzklötzchen und das kannst du an bestimmten Punkten in dem Raum an der Wand anbringen. Die müssen natürlich ausgemessen sein.
Natürlich muss das alles ausgerechnet
sein. Richtig,
alles.
Und die gibt es in unterschiedlichen Metalllegierungen, unterschiedliche Preise. Mhm. Die Preise sind, wie du dir vorstellen kannst, unglaublich hoch.
Sag mal was, sag mal eine Hausnummer.
Naja, also ich glaube, wo fingen die Schälchen an? Irgendwo 300-400 Euro oder sowas. Auch da ist jetzt vielleicht nicht der direkte Gegenwert da, aber wenn es mir gefällt und es macht irgendwas. Tatsächlich ist es ja so, dass jeder Raum 50% des Klangs in etwa ausmacht. Das ist auch eine Erkenntnis der Kollegin, die darüber ihre Doktorarbeit schreibt. Und wenn wir in diesem Raum hier, wo wir sind, wo es relativ wenig Nachhall gibt, ja, etwas verändern oder ich hänge hier zwei Poster hin, dann klingt der Raum anders. Mhm. Das ist definitiv so. Am Ende des Tages haben wir aber die Fähigkeit, in unserem Gehirn Dinge auszugleichen, die fehlen. Also das heißt, ich kann mich auch vor einen kleinen Lautsprecher setzen und nach 3-4 Songs baut mein Gehirn aus den Obertönen der Musik den Bass dazu, auch wenn ich ihn physisch nicht spüre. Und ich vermisse ihn nicht. Deswegen funktionieren auch diese ganzen Bluetooth-Boxen, deswegen kann ich auch durchaus mal Musik über ein Handy hören. Auch wenn da unter 120 Hertz gar nichts kommt. Ja, also das sind so Sachen, wo unser Gehirn dann, das ist dann Psychoakustik, wieder mitarbeitet. Naja, und ein bisschen Psychoakustik sind auch die Klangschalen sicherlich. Und möglicherweise mag es irgendeine Brechung an dieser Schale, an der Situation, dieser Schallwelle, in dem Frequenzbereich was ändern, ob ich das dann nachher wieder an der Stelle, wo ich sitze, noch höre. Das sei mal dahingestellt.
Zumal du ja auch eben gesagt hast, ganz richtig, dass es was mit dem Gedächtnis zu tun hat. Das ja. heißt, wenn ich es nicht direkt vergleichen kann, weil ich den Vergleichsmoment nicht habe, dann ist es ja eh unglaublich schwer, das herauszuhören.
Es ist unglaublich schwer und mir geht es, oder ich glaube, den meisten geht es mehr um diesen erstens Wohlfühlfaktor. Ich muss mich in der Situation, wo ich bin, wohlfühlen. Ich muss etwas haben, was mir Spaß macht, was vielleicht andere nicht haben, womit ich mich auch wieder abgrenzen kann. Auch das ist ja eine Frage in der Popkultur, wo ich, ja, wie kann ich mich zu anderen hin auch abgrenzen? Und das mache ich halt mit solchen Sachen, dass ich mal so ein exorbitant teures Kabel, wo jeder in der Szene weiß, das Ding ist teuer. Das ist ganz wichtig übrigens. Das Ding ist teuer. Und dann kommt zumindest so dieser anerkennende Augenbrauen hochziehen und dann ist der Abend schön. Ja, also dann macht man das und ja, dann kommen noch andere Genussmittel dazu, dass man sich, was weiß ich, nochmal den entsprechenden Single Malt natürlich dazu aufmacht oder solche Sachen. Es ist nicht die reine Technik, es ist nicht das reine HiFi-Dispositiv bezogen auf Anlage, Raum und Position, sondern ich glaube, es ist das Gesamte, was am Ende dazu führt, dass es dieses Hobby gibt und dass es manche Menschen anspricht und ihnen ein gutes Gefühl gibt. Und dann brauche ich mehr Motivation gar nicht.
Apropos Wohlfühlen und Spaß, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß und Freude hier, mir das auch alles anzuschauen. Also du hast mir hier auch die Studios gezeigt. Wir sind jetzt hier im Radiostudio, also vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und apropos auch Radio, denn zum Abschluss habe ich noch eine Frage mitgebracht aus unserem Radioformat. Mhm. Und diese Frage stellen wir allen Mitgliedern und sonstigen Mitarbeitenden aus diesem Sonderforschungsbereich, die dort in diesem Radioformat eben zu Wort kommen und erzählen aus ihrer Forschung oder ihrer Arbeit im Sonderforschungsbereich. Und die Frage heißt, ist, Achtung, bei welchen Vergleichspraktiken erwischst du dich in deinem Alltag?
Ich erwische mich, glaube ich, dabei, dass ich bei vielen Dingen durchaus, obwohl ich also nicht wirklich ein handwerkliches Händchen habe, sehr auf die Haptik achte und gucke, wie ist die Oberflächenbeschaffenheit, wie ist vielleicht auch die Gestaltung, wie mag auch die Qualitätsanmutung von Dingen sein. Das kann jetzt tatsächlich sein vom Autoreifen bis hin zum Blumentopf. Ja, also dass da eben irgendwie Unterschiede da sind und ich am Ende des Tages vielleicht auch überlege, gibt es jetzt doch 10 Euro mehr aus dafür, weil es doch besser ist. Das führt nicht immer zu Veränderungen in meinem Verhalten, aber ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich darüber nachdenke. Das auf jeden Fall.
Wunderbar. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Unvergleichliches Hören. Wie vergleichen wir? Was passiert, wenn wir vergleichen? Entdecke die Vielfalt der Vergleichspraktiken. Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.